Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Seit dem Tod von Mahsa Amini protestieren Menschen im Iran gegen die Machthaber. Frauen und Männer riskieren dafür ihr Leben. Das Regime geht brutal gegen sie vor. Angesichts der Bilder der Gewalt wirkt die Frage akademisch, wie denn ein anderer, ein geschlechtergerechter Islam aussehen könnte. Die Debatte darüber ist selbstverständlich theologisch-akademisch, aber eben nicht nur. Sie müsse politisch wirksam werden. Davon ist Dina El-Omari überzeugt. Sie hat im vergangenen Jahr eine große feministische Koranexegese veröffentlicht. Mittlerweile ist Dina El-Omari Professorin am Zentrum für islamische Theologie in Münster. Vor einigen Tagen haben wir miteinander über Gleichberechtigung, das Kopftuch und die Chancen des Aufstands im Iran gesprochen. Meine erste Frage an Sie war, was feministische islamische Theologie überhaupt ist.
Also die feministische Koranexegese arbeitet primär, wie der Name schon sagt, mit dem Koran und versucht eben aus dem Koran ein gleichberechtigtes Bild der Geschlechter abzuleiten, zu interpretieren, indem eben Frauen als Subjekte vorkommen und nicht als Objekte.
Sie bohren ein sehr dickes Brett damit, oder?
Ja, zum Teil ist es einfach, zum Teil ist es schwer. Das hängt immer davon ab, mit welchen Versen wir uns beschäftigen im Koran. Also wir haben Verse, die sehr leicht in Richtung Geschlechtergerechtigkeit gelesen, gedeutet werden können. Und dann gibt es eben Verse, bei denen ist es etwas schwieriger, weil die ganz offensichtlich Hierarchien ausdrücken. Da braucht es dann natürlich bestimmte Strategien, um mit diesem Text dann auch umzugehen.
Was motiviert Sie, ein so dickes Brett zu bohren?
Das motiviert mich, weil ich davon ausgehe oder auch sehr stark davon überzeugt bin, dass der eigentliche Weg, wohin es gehen soll, auch in Bezug eben auf den Koran und den Islam, ist eben die Gleichberechtigung der Geschlechter. Also das ist für mich einfach ganz, ganz klar, das kann ich eben auch. Also diesen Weg dahin, der wird eben einfach schon angedeutet innerhalb des Korans, auch wenn er möglicherweise nicht an allen Stellen schon vollzogen ist, aber man sieht eben einfach ganz klar so eine Bewegungsbahn in Richtung Gleichberechtigung. Und das motiviert mich natürlich, weil ich davon überzeugt bin, dass es eben auch möglich ist, den Koran und auch den Islam so zu lesen und zu leben, ja, mich dafür einzusetzen.
Jetzt schauen wir in den Iran, wo Frauen dafür kämpfen müssen, unter Einsatz ihres Lebens, muss man ja sagen, ja, sich so anziehen zu dürfen, so leben zu dürfen, wie sie wollen. Und diejenigen, ja, die ihnen das verbieten, berufen sich auch auf den Koran. Wie lautet die religiöse Begründung für diese Unterdrückung?
Das Problem ist ja, dass beide Zugänge, wie Sie es richtig gesagt haben, sich auf die gleiche Quelle berufen und diese Quelle ist interpretierbar. Und die Quelle ist eine Quelle, die im 7. Jahrhundert entstanden ist in einer patriarchalen Gesellschaft. Und da ist es leichter, bestimmte Geschlechterverständnisse einfach ahistorisch abzuleiten. Das heißt, man geht eben davon aus, so wie es im 7. Jahrhundert formuliert ist, so gilt es für alle Zeiten. Eine feministische Koranexegese geht ja eben davon aus, dass dieser Text historisch geprägt, kulturell geprägt ist und dass man ihn historisch verorten muss und auch verstehen muss in seinem historischen Kontext und ihn entsprechend fortdenken muss. Und das erzeugt natürlich zwei verschiedene Verständnisse des Textes.
Der Kniff, und das gilt ja nicht nur für die fundamentalistische Koranauslegung, der Kniff besteht ja immer darin zu sagen, das ist eigentlich gar keine Diskriminierung von Frauen, sondern das ist die wahre Gleichheit, denn das geschieht ja zum Schutz der Frauen. Die nehmen also den Platz ein, an dem sie am besten aufgehoben sind. Welche Bedeutung hat da das Kopftuch?
Diese Formulierung, die Sie jetzt gerade erwähnen, ist ja eine reine Machtformulierung. Also das ist natürlich, dass Männer in den Diskursen immer ihre Macht behalten möchten und damit auch argumentieren, dass Frauen geschützt werden sollen oder dass das für das Gute der Frauen ist, ist ja ein Machtargument und nimmt ja Frauen als Objekte wahr, als ob Frauen nicht selbstbestimmt über ihren Schutz, über ihre Kleidung bestimmen könnten. Und natürlich kann in so einem Kontext das Kopftuch instrumentalisiert werden, um Frauen zu unterdrücken, auf ein bestimmtes Narrativ zu reduzieren, nämlich eben als Objekte auch, die nicht nur ihre Reize für sich bedecken sollen, sondern eben auch sich schützen sollen vor dem gefährlichen Mann. Also das ist ja dieses Argument, was in diesem Kontext eben sehr gerne genutzt wird. Und dadurch kann das Kopftuch eine Legitimation der Unterdrückung sein.
Ist es nur eine Machtfrage? Ist es eine Frage von Befehl und Gehorsam? Warum machen es so viele mit?
Ich glaube, dass Tradition da auch eine große Rolle spielt, also das Nicht-Hinterfragen von Traditionen, also dass man einfach glaubt, alles ist so einfach, wie man es dargelegt bekommt. Im Iran haben wir leider auch nochmal die Problematik, dass da ja alles von der Regierung sehr stark gesteuert ist. Das heißt, man hat ja auch nur eine begrenzte Freiheit, also sich überhaupt äußern zu können, etwas verändern zu können. Das heißt, hier in Deutschland natürlich zum Beispiel haben wir ja Privilegien. Wir können über alles reden, wir können uns frei entscheiden, was wir machen, was wir tragen. Im Iran ist das eben nicht der Fall. weil die ganze Struktur eine despotische Struktur ist. Und da hat man schon alleine von der Seite her nur sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten, überhaupt etwas zu hinterfragen. Und natürlich, das Hinterfragen kostet Mut. Also zu sagen, okay, ich will jetzt auch verstehen oder ich will jetzt auch nicht einfach alles bejahen und hinnehmen, sondern ich will dahinter gucken, ich will schauen, was gibt es vielleicht auch noch für andere Bedeutungen. Das kostet ja immer Mut, gerade in Strukturen, die vielleicht sehr stark durch ein bestimmtes Bild geprägt sind.
1979 war die Islamische Revolution. Frauen wurden im Iran aus der Öffentlichkeit gedrängt, sie wurden auf ihre Rolle als Mutter reduziert. Heute sieht man Zeichen einer Revolution gegen diese Revolution, indem sich zum Beispiel Frauen die Haare abschneiden oder die Kopftücher vom Kopf reißen. Wie schätzen Sie die Wirkung dieser Proteste ein auf das Regime im Iran?
Ich persönlich würde mir natürlich wünschen, dass endlich sich was verändert, also dass wir endlich an den Punkt kommen, wo man ganz klar sagen kann, dass die Frauen eben selbstbestimmt für sich entscheiden, wie sie sich kleiden wollen, was sie anziehen wollen und was nicht, weil Zwang führt nie zu einer überzeugten Handlung. Also das ist kontraproduktiv für alle Parteien. Ich wünsche mir das sehr, dass sich das verändert. Ich habe aber auch natürlich meine Bedenken angesichts der Gewalt, die das Regime eben anwendet und natürlich auch der Entwicklungen der letzten Jahre. Experten sehen schon auch Unterschiede in der Bewegung, die wir ja jetzt haben. Und deshalb macht mir das auch Hoffnung. Aber der Ausgang ist wirklich offen.
Sie selbst tragen kein Kopftuch.
Ich trage kein Kopftuch mehr, nein. Ich habe das bereits weit vor den Protesten im Iran abgenommen, also bereits im Juli.
Was war der Punkt, dass Sie gesagt haben, ich lege es ab?
Für mich, ehrlich gesagt, ist das immer schon eine freiwillige Handlung gewesen. Also ich habe das immer sehr gerne als freiwillige Handlung getragen, in unterschiedlichen Kontexten, lange Zeit auch einfach festgetragen. Bin dann aber einfach an den Punkt gekommen, wo ich mich mit den Argumenten auseinandergesetzt habe, mit den Quellen auseinandergesetzt habe und einfach für mich abgewägt habe, persönlich, ist es ein Gebot oder nicht. Und ich bin einfach selber für mich zu dem Punkt gekommen, dass es keine verpflichtende Handlung ist und ich deshalb frei für mich entscheiden kann, dass ich eben diese Kopfbedeckung nicht mehr tragen möchte. Zumindest nicht im Öffentlichen, also beim Gebet ist das für mich ein spiritueller Akt, das gehört für mich dazu. Aber eben für mich in der Öffentlichkeit ist das eben für mich nicht mehr ein Akt, den ich eben tragen muss. Und da habe ich mich einfach frei für entschieden. Und genau diese Freiwilligkeit, das ist ja genau der Punkt, also diese Freiwilligkeit, sich dafür oder dagegen zu entscheiden, das ist das letztendlich das ausschlagende Kriterium. Also bei der ganzen Kopftuchdebatte. Und wenn man eben dahin kommt, dass es wirklich eine freiwillige Entscheidung ist, dann wäre das Ganze ja nicht so aufgeladen an sich. Die Problematik liegt einfach an dem Zwang.
Sie haben es schon benutzt, das Wort aufgeladen. Das Thema Kopftuch spaltet auch die Feministinnen hier in Deutschland. Da sind eben diejenigen, die sagen, das ist immer ein Zeichen der Unterdrückung, wenn eine Frau es trägt. Und diejenigen, die sagen, wenn es frei gewählt ist, dann ist es eine kulturelle Identität, ein Zeichen, das zu akzeptieren ist. Wie ließen sich diese beiden Lager miteinander wieder in den Diskurs bringen? Denn oft ist ja der Diskurs nicht mal mehr möglich.
Das Problem ist hier, dass es auch eine sehr hegemoniale Haltung ist, jetzt Frauen, die eine Kopfbedeckung tragen, abzusprechen, dass sie das selbstbestimmt tun. Also es geht ja letztendlich darum, ehrlich das Thema zu adressieren. Und natürlich muss man fragen, in bestimmten Kontexten, ist es möglich, dass eine Frau ihre Kopfbedeckung ohne Probleme abnimmt zum Beispiel? Und wenn sie da auf Probleme stößt, ist es ein Druckmechanismus. Aber grundsätzlich kann man sehr wohl eine Kopfbedeckung tragen als selbstbestimmte und auch feministische Frau und davon überzeugt sein, weil man das einfach aus einer Haltung heraus macht der Spiritualität, weil man zum Beispiel auch das aus einer Haltung heraus macht für Gott. Das heißt, da spielt ja jetzt erstmal das Geschlecht Mann gar keine Rolle in dieser Auslegung. Ja. Da finde ich, muss man schon differenzieren. Also natürlich gibt es dieses Narrativ und das ist auch sehr stark. Damit argumentieren ja auch viele, auch in salafistischen Kreisen, Männer argumentieren ja sehr stark auch mit bestimmten Geschlechtervorstellungen, die natürlich überhaupt nicht in Anklang mit Feminismus zu bringen sind. Aber wir leben eben in einem Zeitalter, wo viele Frauen aus ganz unterschiedlichen Motiven eine Kopfbedeckung tragen. Und ich finde, hier müssten alle in einem Punkt an einem Strang ziehen, nämlich wenn es um die Selbstbestimmung geht. Also Unmündigkeit muss natürlich abgelehnt werden. Frauen müssen selbstbestimmt und mündig ihre Entscheidung treffen. Und da könnte man sich eigentlich in diesem Punkt auch treffen. Ja, das sollte ja das Anliegen aller feministischen Bewegungen sein, Frauen zu selbstbestimmten Subjekten zu machen. Sollten selbstbestimmte Subjekte sein. Und wenn man sich da trifft, dann hätte man eigentlich weniger Probleme. Dann würde es auch weniger polemisch ablaufen.
Sehen Sie Solidarität deutscher FeministInnen mit den Menschen, speziell den Frauen im Iran?
Definitiv. Also ich sehe Solidarität von mehreren Seiten. Natürlich deutsche Feministinnen auf der einen Seite. Wir sehen es zum Beispiel auch jetzt explizit im muslimischen Kontext. Der ist natürlich auch deutsch, aber dann halt von der religiösen Perspektive nochmal da drauf, dass da viele Musliminnen auch mit und ohne Kopfbedeckung ganz laut ihre Stimme äußern über Social Media und klar sich positionieren und die Frauen dort im Iran auch unterstützen, weil es ihnen eben auch bewusst ist, dass es hier um eine Unterstützung der Frauen geht. Nicht um die Frage jetzt nach religiösen Parametern, sondern wirklich die Frage, wie können wir auch diese Frauen eben mit unserer Stimme unterstützen. In Berlin war ja auch eine Demonstration und da haben wir das auch gesehen, dass da eben auch viele Musliminnen zum Beispiel dabei waren, die auch eine Kopfbedeckung getragen haben, die eben für die Iranerinnen hier protestiert haben, für ihr Recht auf freie Selbstbestimmung. Und das zeigt ja, dass das hier eben verstanden wurde, dass es um ein übergreifendes Unterstützen gehen muss.
Wie wahrscheinlich ist es, dass die feministische Koranexegese politisch relevant wird?
Das kann nur dann passieren, wenn dieser akademische Diskurs sich auch in die breite Masse hineintragen lässt. Also wenn wir zum Beispiel auch eine Verbindung haben zwischen Theologie und Aktivismus. Und das haben wir ja schon auch auf einigen Ebenen. Also gerade auch im angloamerikanischen Raum sehen wir das sehr stark bei den wichtigen Akteurinnen, dass die immer auch Aktivistinnen sind. Das heißt, die versuchen eben ihre Gedanken auch in die breite Masse zu tragen. Und ich glaube, das darf halt eben kein elitärer Diskurs sein, sondern es ist eben ganz wichtig, diese Kontakte auch zu haben, selbst auch aktiv zu werden und sich auch selbst zu positionieren, auch natürlich auf politischer Ebene sich auch einzubringen durch Gedanken und Ideen. Ich glaube, es ist erstmal in erster Linie wichtig, überhaupt zu Wort zu kommen, über verschiedene Medien und eben sich herauszubewegen aus diesem elitären Diskurs.
Kommen nochmal auf das Thema Motivation, wenn Sie jetzt in den Iran schauen, aber auch nach Afghanistan, auf das, was die Taliban da mit den Frauen machen, was sie verbieten, dass sie von der Bildung ausschließen und so weiter. Kommt in Ihnen da nicht manchmal Verzweiflung hoch?
Natürlich, also bin ich an manchen Stellen auch selber frustriert. Also das ist definitiv der Fall. Und ich finde, man muss sich dann auch immer irgendwie wieder motivieren und sagen, okay, man macht weiter. Aber es lohnt sich eben auch, weil ich auch den Bedarf einfach sehe und die Wichtigkeit, Notwendigkeit sehe, dass man sich einfach einsetzt und weitermacht, weil sich sonst nichts verändern wird. Also natürlich kann man resignieren und sagen, ach, kann nichts mehr daran ändern. Es ist halt so, aber es ist eben wichtig, sich weiterhin einzusetzen und am Ball zu bleiben.
Auch vom Westen aus, also hier von Deutschland aus, sich einmischen in andere Länder?
Man kann sich ja durch Diskurse einmischen. Also man kann ja unterstützen, je mehr Frauen auftreten zum Beispiel und sagen, okay, ich kann zum Beispiel aus den Quellen eine Gleichberechtigung ableiten. Ich kann verschiedene Strategien entwickeln, um Gleichberechtigung auch im islamischen Recht zu schaffen. Desto mehr theologische Argumente haben ja auch wiederum diese Bewegungen dann. Und das stärkt sie zusätzlich. Also das heißt, wir brauchen einfach einen starken feministisch-theologischen Diskurs, der dann natürlich genutzt werden kann, auch in anderen Räumen und Diskursen.
Für ein selbstbestimmtes Leben lohnt es sich zu argumentieren und zu kämpfen, sagt Dina El-Omari, Professorin am Zentrum für Islamische Theologie in Münster.